dass ihr da seid. Mir fehlt noch der Drücker. Finden wir den? Ah, hier. Perfekt. Vielen Dank. Einfach Sabotage, innerehelich. Das werden wir heute Nachmittag besprechen. Nein, Spaß. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute Morgen da bist. Heinz hat es schon erwähnt, heute ist der dritte und auch der letzte Teil von Wie geht's deinem Herz? Und heute Morgen haben wir wieder einen Lehrmoment, wieder einen Moment, in dem Jesus lehrt. Und letzte Woche lehrte er am Tempel, er war in den Tempelvorhöfen und die Leute sammeln sich um ihn. Und mein Gebet war letzte Woche und es ist auch diese Woche, dass wir wieder mit der Haltung kommen und wieder in der Haltung vor ihm sind heute Morgen, dass wir sagen, Jesus, lehre mich. Jesus, lehre uns. Das, was du den Menschen dort versucht hast, begreifbar zu machen, machtest du uns heute Morgen auch begreifbar. Und das ist mein Gebet und so bete ich jetzt noch, Jesus, lehre du uns. Schaffe du. Mach du offene Ohren. Mach du weiche Herzen. Lass das, was du sagst, auf fruchtbaren Boden fallen, Jesus. Lehre du uns. Bestimmt und klar sprichst du zu uns. Heute Morgen, darum bitte ich dich, Jesus. Amen. Wie gesagt, wir wollen bewusst vor Gott kommen, bewusst uns in seiner Gegenwart sammeln. Und ein bisschen Gepäck haben wir dabei. Es ist der dritte Teil und wir haben angefangen mit einer Bestandsaufnahme, auch am Tempelberg, als Jesus eine Peitsche geknüpft hat, in diesen Tempel rein ist und die Geldwechsler und die Händler vertrieben hat. Und wir haben uns die Frage gestellt, was ist los in unserem Tempel? Wer hat da einen Platz? Was passiert da? Sehen wir noch zum Allerheiligsten oder ist es so trubelig und so voll, dass wir vergessen, was das für ein Ort ist? Und dann haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht in unserem Herz, wie eine Belegungsliste, was spielt welche Rolle, wo ist 1, 2, 3. Und dann hatten wir letzten Sonntag, Teil 2, die Beschaffenheit. Wie ist unser Herz beschaffen? Ist es wie Holz? Ist es wie Stein? Fühlt es sich an wie Zuckerwatte? Ist es wie ein Schwamm, weich und nass? Und wir haben uns das angeschaut an der Geschichte von der Frau, die gesteinigt werden sollte. Und die Leute fragen Jesus, sollen wir sie nicht steinigen? Sie hat Ehebruch begangen und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und es gab den Schoß der Barmherzigkeit. Und man konnte den Stein zurücklassen, wir haben sie noch hier. Man konnte die Steine zurücklassen bei Jesus. Man konnte sie ablegen. Und wenn du dich letzte Woche dazu entschieden hast, barmherzig zu sein, wenn du dich dafür entschieden hast, zu sagen, ich möchte einen Lebensstil der Barmherzigkeit leben, dann darf ich dir sagen, glücklich bist du. Glücklich sind die zu preisen, die barmherzig sind, denn sie werden Erbarmen finden. Wenn du diesen Lebensstil gewählt hast, aus einem Bewusstsein für die Sünde, weil das Machtgefälle schwindet. Wir haben festgestellt, eigentlich müssten sich alle Leute dazustellen zu dieser Ehebrecherin. Und heute, Teil 3, ich habe es genannt, die Beruhigung. Friede, der einzieht in dein Herz. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Konflikt standest, aber wenn du schon mal einen Konflikt hattest, dann weißt du vielleicht, es reicht nicht so ganz aus zu sagen, oh, ab jetzt bin ich barmherzig. Ab alles, was bis dahin passiert ist, okay, gut, aber ab jetzt bin ich halt barmherzig. Es bedarf Heilung. Es hat eine Voraussetzung, es gibt eine innere Voraussetzung für Versöhnung, das ist die Barmherzigkeit. Die haben wir uns mühsam erarbeitet, aus Steinbrüchen Voraussetzung geschaffen für Versöhnung und für Heilung. Und mich hat es letzte Woche wirklich tief bewegt, als hier im Lobpreis Stein für Stein für Stein dazugekommen ist. Es war ein wunderschöner Moment, fand ich. Aber es reicht nicht aus, dass wir sagen, wir sind in unseren Herzen barmherzig. Es reicht nicht aus, wenn Barmherzigkeit ein rein innerer Zustand ist. Barmherzigkeit, sie zeigt sich im Leben. Wenn die Frau die Barmherzigkeit erfahren hat, die Ehebrecherin, wenn nichts daraus folgt, war es sinnlos. Wenn sie ihr Leben nicht ändert, war es sinnlos. Der Schaden, der entstanden ist an ihrem Mann, an ihrer Familie, der ist noch immer da. Sie wurde nicht gesteinigt, sie hat Barmherzigkeit erfahren. Aber trotzdem ist da Verletzung. Wenn die Menschen drumherum die Barmherzigkeit empfunden haben, auch für sie ist was zerbrochen. Ich stelle mir vor, das waren vielleicht Nachbarn der Frau oder Freunde. Wie sieht eine Freundschaft aus danach? Okay, die Steinigung ist vorbei. Okay, ich habe keinen Stein geworfen. Aber treffen wir uns auf einen Kaffee morgen? Was ist da passiert? Wenn wir ehrlich sind, fühlt es sich nicht komplett an. Es fehlt ein Akt. Es fehlt eine Handlung. Eine Heilung, die Einzug hält. Es fehlt eine neue Verbindung. Es fehlt ein Friede, der in die Situation kommt. Und diesen Weg wollen wir uns heute Morgen anschauen, ganz praktisch. Was tun, wenn wir sagen, ja, mein Herz soll barmherzig sein, aber was tun praktisch? Bevor wir uns das ganz praktisch anschauen, möchte ich einen Text mit uns teilen, der mich berührt hat diese Woche, der mir gezeigt hat, was ich verpasse, wenn ich nicht barmherzig bin. Wenn ich meiner Barmherzigkeit keine Taten folgen lasse. Und er steht in Matthäus 5, es ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Also ein Sohn zieht aus, verprasst sein Erbe, viele von euch kennen diese Geschichte. Und er kommt zurück und sagt, Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Der Sohn, er kommt zurück und er bittet um Vergebung. Und dann kommt sein Bruder zurück vom Feld, er hört das Fest. Er sieht, da ist was los, er holt sich einen Diener ran und sagt, was ist da los? Und der Diener erklärt ihm, dein Bruder ist wieder zurück. Und der erste Teil, der jüngere Sohn, der zurückkommt, das ist diese Perspektive der Frau. Sie braucht Vergebung. Und der zweite Teil, der ältere Bruder, es ist die Perspektive der Menge, die richtet. Oder richten will. Der ältere Bruder, er wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie an deine Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Unbarmherzigkeit in unserem Leben. Sie nimmt die Freude über die Rückkehr. Es ist mein Ziel und ich hoffe, es wird auch dein Ziel zu sagen, ich möchte nicht so sein wie dieser zweite Bruder. Ich möchte nicht zornig werden. Was verpasst dieser Bruder? Er verpasst das Fest. Unbarmherzigkeit schließt uns vom Fest aus. Hier fehlt der Akt der Vergebung. Das, was der Vater tut, der Bruder kann es nicht. Sein Herz bleibt ein Steinbruch. Und der Bruder, er hat kein Bewusstsein dessen, was er hat. Er hat kein Bewusstsein dessen, was er braucht. Er hat kein Bewusstsein dessen, wer er ist, weil der Vater muss ihm sagen, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich kann barmherzig sein, wenn ich weiß, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann. Ich kann barmherzig sein, wenn ich weiß, wer du bist. Ich kann barmherzig sein, wenn ich weiß, wer ich bin. Ich kann barmherzig sein, wenn ich weiß, ich kann teilen, weil Gott so viel hat. Und das hat mich getroffen. Wenn ich unbarmherzig bin, bin ich mir sicher? Der Weg zum Frieden, er heißt Vergebung. Das, was der Jüngere macht, um Vergebung bitten. Im Kontext der Bergpredigt führt Jesus 6 Beispiele aus. Und ich habe es letztes Mal schon erwähnt, er macht sie alle schärfer. Er spricht über das Gesetz, du sollst nicht töten. Er spricht über den Ehebruch. Und er zeigt seinen Jüngern auf, dass es nicht nur das sichtbare Verhalten ist. Nicht nur das, was rauskommt, ist falsch. Nein, die Herzenseinstellung. Die Pharisäer, sie hatten in ihrer Auslegung die Gesetze so verbogen, so eingeengt, dass sie der Intention Gottes nicht mehr nachkamen. Und Jesus, er spricht in der Bergpredigt und sagt, wenn du nur sagst, du Idiot, ist es wie Mord. Wenn du nur sagst, du Dummkopf, ist es wie Mord. Wenn du nur die Frau deines Nächsten begehrst, ist es Ehebruch. Alles Zwischenmenschliche, Jesus verschärft es. Und er sagt in Matthäus 5, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du zornig bist, ich habe es nachgeschaut, was bedeutet zornig? Eine deutlich negative Wertung eines Menschen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Duschgespräche, wenn du aufgebracht bist und du stehst unter der Dusche und du bist zornig über jemand und dann denkst du, und dann werde ich ihm das sagen und dann mache ich das so. Und dann führst du einen Streit in deinem Kopf und dann sagt er das und dann sag ich, genau, und dann dieses Argument. Und dann habe ich ihn in der Ecke und dann wird das nochmal probieren und dann habe ich genau das richtige Argument. Da fängt's an. Und Jesus sagt, geh hin und versöhne dich. Er sagt, bevor du dein Opfer zum Altar bringst, diesen ganzen Akt mit Tier mitnehmen, zum Altar gehen, dem Priester dieses Opfertier geben. Wenn du in dem Prozess bist und du merkst, jemand hat was gegen dich, gar nicht du hast was gegen ihn. Wenn du denkst, dein Bruder hat etwas gegen dich. Da ist noch gar keine Schuldfrage. Dann brech es ab. Der Priester wird stinksauer sein, weil er den Prozess nicht vollenden kann. Es ist wie, als würde jetzt irgendjemand hochspringen und sagen, ich muss raus hier. Als würde ein Musiker gehen und sagen, ab. Als würde ich sagen, ich kann jetzt nicht weiter predigen, ich muss meinem Bruder zuerst um Vergebung bitten. Was ist Gottes Intention? Gott hat die gleiche Intention wie bei Kain. Er möchte ein Opfer mit reinem Herzen. Kains Opfer wird nicht angenommen in 1. Mose 4, weil sein Herz nicht rein war. Und Jesus schlägt in die gleiche Kerbe und sagt, ich brauche dein Opfer nicht. Gott braucht dein Opfer nicht, wenn du kein reines Herz hast. Und er macht weiter und sagt, wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell, sonst übergibt er dich dem Richter. Jesus sagt auch, das ist kein Prozedere für Sterbebett. Es ist kein, wir warten bis zur letzten Minute und dann entschuldige ich mich noch. Dann versuche ich noch um Vergebung zu bitten. Manchmal haben wir keine Zeit für Entschuldigungen. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Bittet um Vergebung. Und ich sage das oft und ich sage es heute wieder mehr zu mir wie zu euch. Ich entschuldige mich sehr ungern. Ich bitte sehr ungern um Vergebung. Da muss man demütig sein dafür. Aber Jesus ist es ein Anlass. Und Paulus, er sagt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, in Römer 12, Vers 18, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist Material für eine Lebenseinstellung. Das ist ein Grundsatzthema. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt. Und ich weiß, es gibt Beziehungen, da zieht man einen Strich. Auch zum Selbstschutz. Und auch das gibt es. Aber es geht nicht um die Ausnahmen, es geht um die grundsätzliche Lebenseinstellung, dass wir sagen, ich bitte um Vergebung da, wo ich falsch bin. Und jetzt kommt der zweite Teil zur Befriedung. Genauso wie zum Streiten meistens zwei dazugehören, gehört auch hier zwei dazu. Und Petrus fragt Jesus an einer anderen Stelle in Matthäus 18 zu Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal. Und Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70 7-mal. Die Rabbis damals, sie haben gelehrt, dreimal vergibt man. Und ich finde das super realistisch. Dreimal finde ich eine für meine Lebensverhältnisse sehr gute Anzahl. Dreimal, denke ich, bin ich imstande. Petrus erkennt Jesus schon so gut und er geht gleich, okay, doppelt, mehr als doppelt, sieben, die vollkommene Zahl. Siebenmal vergebe ich, oder? Jesus, das muss doch reichen. Und Jesus, 7 mal 70 Mal. Was bedeutet, rechne nicht mal nach. Rechne nicht einmal nach. Und er schiebt ein Gleichnis hinterher, das schon recht gewaltig daherkommt in seiner Sprache. Und er sagt, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausende Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Dinare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl du, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht vergibt. Gleicher Punkt, anderer Blickwinkel. Es sind in heutiger Währung zig Millionen, die er schuldet. Das Jahresgehalt von Herodes waren 200 Talente. Er schuldet 10.000. Und für unvergleichbar viel weniger, vielleicht 100 Euro, für ein paar Denare, schuldet ihm der andere. Wie sehr freuen wir uns manchmal über Gottes Gnade und übersehen die Größe der Vergebung. Wir bestehen manchmal auf dem Recht, so penetrant, so kleinlich. Wenn wir denken, wir haben nichts oder zu wenig, dann kämpfen wir um alles. Wenn jemand mich in meiner Ehre verletzt und ich bin mir nicht sicher, so wie der Bruder, wo der Vater ihm sagen muss, du hast alles und du gehörst zu mir. Wenn wir nicht verinnerlicht haben, wer wir sind in Jesus, dann holen wir uns das auf alle Weise, wie es geht. Es fällt uns schwer zu vergeben. Und die Barmherzigkeit, sie kommt aus Barmherzigkeit, aus erfahrener Barmherzigkeit. Und sichtbar wird sie an den Fragen, die uns gestellt werden. Da wird sie messbar. Vergibst du mir? Da wird sie messbar. Dein Bruder kommt nach Hause, obwohl er deiner Familie so viel angetan hat, da wird sie messbar. Es gibt eine Geschichte von Corrie ten Boom. Ihre Familie hatte Juden versteckt. Sie und ihre Schwester, sie waren im KZ Ravensbrück. Und sie hat danach eine Arbeit aufgebaut für Opfer des Nationalsozialismus, KZ-Opfer. Und sie war in der Gemeinde und hat gepredigt über Vergebung. Und danach kam jemand auf sie zu und sie hat ihn sofort erkannt. Es war ihr KZ-Wärter, der an den Duschen stand, in SS-Montur. Und sie mussten immer nackt vorbeigehen. Und sie hat erzählt, wie schamvoll dieser Moment war. Und dieser Mann, er streckt ihr die Hand hin und sagt, ich bin Christ geworden. Du hast über Vergebung gepredigt, vergibst du mir. An dieser Entscheidung, an dieser Frage, wird die Barmherzigkeit sichtbar. Und sie hat gebetet und überlegt und sie konnte ihm vergeben. Und sie sagt einen Satz, den ich in unserer Zeit, wo wir sehr, sehr viel auf Gefühle achten, sehr spannend finde. Sie sagt, Vergebung ist in erster Linie kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens. Vergebung ist in erster Linie kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens. Und sie hat diese Häuser gebaut für Opfer aus den KZs. Und sie sagt, die, die vergeben konnten, die wurden frei. Und die, die festhielten an der Bitterkeit, sie blieben invalide. Auch der ältere Bruder, er steht vor der Frage, wie reagiere ich darauf? Und es wird sichtbar, welche Folgen sie haben, welche Folge er hat. Er könnte zum Fest dazustoßen und sich freuen. Oder er kann eine Grenze ziehen und sagt, ich gehe nicht in dieses Haus. Zum Abschluss habe ich eine andere Geschichte für euch. Unter der Woche arbeite ich im Versöhnungsbusiness, nenne ich es. Ich bin in Seehaus in Leonberg und das Ziel dieser Organisation ist Restorative Justice, nennen sie es. Furchtbar übersetzt als wiederherstellende Gerechtigkeit. Es ist eine Arbeit, wo es um Täter, wo es um Opfer und um die Gesellschaft geht. Und mein Chef ist im Jahr ungefähr zweimal in Kolumbien. Und wer sich ein bisschen mit Kolumbien auskennt, der weiß, seit 60 Jahren ist der Krieg. Und es gibt Paramilitärs und Guerilla und den Staat und Polizisten und Banden und Drogen und unfassbar viel Gewalt. Und er kommt zurück und erzählt eine Geschichte, die mich tief getroffen hat. Seht ihr diesen Mann hier? Er sitzt im Rollstuhl. Und seht ihr diesen Mann hier? Er hat ihn in den Rollstuhl gebracht. Sie kommen aus einem ähnlichen Verhältnis. Sie kommen aus der gleichen Stadt. Und sie waren immer Rivalen. Er war sehr unfair zu ihm. Er hat ihn mit einem Stein geschlagen, niedergeschlagen. Sie haben sich bekriegt. Und irgendwann hat es ihm gereicht. Er hat eine Pistole genommen und ihn niedergeschossen. Seitdem ist er im Rollstuhl. Diese beiden, sie haben Vergebung praktiziert. Sie kamen ins Gespräch. Sie haben einander vergeben. Er ist mittlerweile Taxifahrer und hilft ihm. Immer wenn er irgendwo hin muss, fährt er ihn. Sie sind beste Freunde. Er und er, sie haben sich gegenseitig die besten Freunde umgebracht. Er Auftragsmörder, er Hooligan, er hat seinen Freund umgebracht, er hat sich gerecht. Sie haben einander vergeben. Sie sind beide Opfer und beide Täter. Wenn die das können, wenn die sich vergeben können, es gibt noch viel schrecklichere Geschichten daraus. Ganze Dörfer ausgelöscht. Familien, Kinder. Und ich habe Dutzende solcher Vergebungsgeschichten gehört. Wenn die es schaffen, dann schaffen wir das auch. Dann können wir um Vergebung bitten. Und die hatten Angst, die haben sich im Gefängnis getroffen. Beide im Gefängnis. Der hat gedacht, oh, das ist das Gefängnis, wo der drin ist. Der hatte Angst um sein Leben. Sie kamen ins Gespräch und er hat um Vergebung gebeten. Und es wurde Vergebung gewährt. Und der andere hat auch um Vergebung gebeten und es wurde auch Vergebung gewährt. Und das sind mir ermutigende Geschichten. So brutal sie sind. Aber sie sind mir Ansporn zu Vergebung. Und dafür möchte ich beten. Und du darfst gerne aufstehen dazu. Jesus, ich danke dir für 3 Sonntage, in denen du unser Herz bearbeitet hast, weich geklopft, wo du uns den Spiegel vorgehalten hast, wo wir jetzt wie einen Haken dran setzen dürfen, aber auch einen Auftrag daraus erhalten, dass wir vergeben dürfen, dass wir vergeben sollen und dass wir um Vergebung bitten sollen. Und zwar jetzt und schnell. Jesus, und ich bete, dass du uns klar zeigst, wo Vergebung notwendig ist. Dass du uns klar machst, wo wir Vergebung brauchen. Und dass du diese Entscheidung zur Barmherzigkeit, dass du sie verlängerst. Und dass du Mut dazu stellst. Dass wir mutig sind, zu vergeben und mutig sind, um Vergebung zu bitten. Jesus, ich bete für Heilung, ich bete für Frieden, der einziehen darf in unser Herz. Komm und segne du uns. In Jesu Namen. Amen.